Sie hören SBS German.
Regelmäßige Hörerinnen und Hörer unserer Sendung werden die Serie inzwischen kennen. Wir haben am 4. August einen Aufruf auf Facebook gepostet. Wir riefen Deutsche in Australien dazu auf, ihre Geschichten zu teilen, wie sie nach Deutschland gekommen sind oder wie sie vorhaben, diese Reisegenehmigung zu erhalten von der australischen Regierung. Jemand, der es geschafft hat und bereits jetzt in Deutschland angekommen ist, ist Bianca Martini und die ist jetzt am Telefon. Hallo Bianca.
Hallo Christian.
Wo bist du denn im Moment?
Also meine Eltern wohnen in Gotha in Thüringen, also das schöne grüne Herz. Und genau da bin ich jetzt.
Und wie kam es dazu?
Mein Vater hatte eine sehr, sehr schwere Hirnblutung am 31. Juli. Und natürlich möchte man dann einfach nach Hause fliegen. Also ich bin auch Einzelkind. Meine Mutter kann gar kein Auto fahren. Und da stellte sich für mich überhaupt nicht die Frage, um da irgendwie groß drüber nachzudenken, um es zu probieren. Deswegen wurde dann alles beantragt und jetzt bin ich hier.
Wie genau bist du vorgegangen? Wie hast du es geschafft?
Ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich zuvor mit der Uli Fritsch, die ist ja, die übersetzt ja ganz viel und auch Migrationsagentin, hatte ich über die doppelte Staatsbürgerschaft so eine Consultation. Und ihr hatte ich kurz eine E-Mail geschrieben, dass ich das erstmal auf Eis legen muss, weil ich fliegen muss. Und kurz darauf rief sie mich an und hat mir super viele Tipps gegeben, wie ich das schnellstmöglich hinkriege mit dieser Ausreisegenehmigung. Also dann wurde erstmal, ne, das Arztschreiben ist ja das Wichtigste. Das hat meine Mutter dann probiert zu bekommen. Das hat am längsten gedauert, weil die Ärzte auf der Intensivstation in Erfurt, die hatten einfach keine Zeit für. Aber nach 3 oder 4 Tagen hatten wir das dann auch endlich. Also die hatten das gar nicht verstanden, dass man das braucht. Also die dachten einfach, man kann einfach in den Flieger steigen und kommen. Naja, und dann halt die ganzen finanziellen Sachen, meine Arbeit gekündigt und halt das alles, was quasi die Immigrationsbehörde dann wissen will von einem. Aber dieses Arztschreiben ist eben wirklich das Wichtigste gewesen.
Ja.
Und dann habe ich das einfach, also ich hatte dann noch ein Reisebüro, mit dem ich dann gebucht hatte und die haben dann die Exemption auch angefragt und dann ging es eigentlich recht schnell.
Ja, und es war auch ein Wettlauf sozusagen gegen die Zeit, weil dein Papa fiel dann in ein Koma, nicht wahr?
Genau, also die haben meinen Vater geflogen nach Erfurt, haben ihn notoperiert und da lag er dann im Koma für ein paar Tage und da war gar nicht klar, ob er es überhaupt schafft oder nicht. Und natürlich will man seinen Vater nochmal sehen. Also dann war halt wirklich jeder Tag, der dieses Arztschreiben, wo das nicht da war, war ein verlorener Tag, weil man dann ja wieder die Flüge verschieben muss und den PCR-Test verschieben muss und all das. Also das ist dann echt anstrengend. Also das ist, ja, das geht auf die Nerven. Also auf die Nerven gehen in dem Sinne, aber es strengt echt mental richtig an, weil man ja nur in den Flieger steigen will und einfach nur zu Hause sein will.
Und du musstest hier wirklich deinen Job kündigen? Das war Voraussetzung?
Naja, für die 3 Monate, also wenn man mehr als 3 Monate geht, muss man das, glaube ich, nachweisen. Ich hatte das Glück, dass ich bin sowieso nur casual angestellt in einem Fitnessbüro oder in einem Fitnessstudio. Und meine Chefin, die war da auch natürlich total bereit, um zu sagen, ja, natürlich kann sie fliegen und wenn sie wieder zurückkommt, dann stellen wir sie wieder an. Also da war das war eigentlich kein Problem. Aber wenn man länger als 3 Monate geht, dann muss man ja auch so ein Statement abgeben und da muss man nachweisen, dass man seinen Job gekündigt hat.
Ja, also, musstest du auch nachweisen, dass du dich über Wasser halten kannst, finanziell in Deutschland?
Ja, also ich habe das ganze Guthaben oder das ganze Spargeld von meinen Eltern musste ich nachweisen, dass sie mich halt, weil ich gesagt habe, dass ich dann bei meinen Eltern quasi wohne. Ein Grundbuchauszug habe ich noch mitgebracht, damit zu sehen, dass das Haus von meinen Eltern ist, also dass da keine Schulden drauf sind. Und dann halt meine Kontodaten habe ich denen auch gegeben. Also wirklich alles Finanzielle wieder einfach nur, naja, man macht sich da ja so ziemlich nackig vor denen. Aber hilft ja nichts.
Ja, und es hat dann im ersten Anlauf aber geklappt.
Ja, zum Glück. Also es hat
Was
zwei
kann
Tage
dir
gedauert, bis wir es gehört haben, aber im ersten Anlauf. Und auch
was?
weniger als die 3 Monate, weil die Uli Fritsch damals noch gesagt hatte, dass weniger als 3 Monate wohl schwieriger ist. Aber ich wollte mir das so ein bisschen offen lassen auch, weil im Endeffekt habe ich ja meinen Partner und meinen Hund in Australien. Also irgendwie wollte ich mich dann nicht so wirklich festlegen. Und das hat ja zum Glück auch geklappt dann mit weniger als 3 Monaten.
Ja, und was ging dir durch den Kopf, als die Genehmigung in die Inbox flatterte?
Oh, alle möglichen Emotionen. Also auf einem, natürlich ist man wahnsinnig froh, dass man jetzt fliegen darf, weil ich auch wusste, dass es gerade für Hirnpatienten ist das ja wahnsinnig wichtig, dass jemand da ist, ne? Also mit dem man eine spezielle Bindung auch hat. Und die habe ich zu meinem Vater. Also das ist wirklich so eine, na, diese typische Vater-Tochter-Verwöhnerei gewesen. Und ich wusste auch, wie wichtig das für meinen Vater ist. Und dann aber eben auch, komme ich überhaupt wieder zurück? Was ist denn, wenn die jetzt diese Regeln wieder anpassen? Was mache ich denn, wenn die Flight Caps noch weiter runterschrauben? Ne? Also die ganze Angst dann, was passiert denn, wenn ich nicht wieder zurückkomme? Weil im Endeffekt ist mein Leben in Australien, mein Partner ist in Australien, meine Freunde sind in Australien. Dann will man dann hier auch nicht zu lange festsitzen. Also schon mit sehr, sehr viel Angst auch verbunden.
Wollte ich sagen, der Hund hat wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, aber dein Partner bestimmt.
Naja, der Hund kann leider nichts sagen, aber mein Partner war voll, der stand voll dahinter. Also wenn er jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte ich das ja überhaupt auch gar nicht finanzieren können. Also klar, meine Eltern können es finanzieren, aber ich selber mit meinem kleinen, ne, Group-Fit-Leder Gehalt, das wäre überhaupt nicht gegangen. Also er musste das jetzt auch erstmal, naja, in so eine Art vorschießen, kann man irgendwie auch nicht sagen, weil im Endeffekt sind wir zusammen, sind wir Partner und dann hat man das füreinander übrig. Aber er musste auf einmal dann sein Leben auch in dem Sinne wieder umstellen, dass er jetzt erstmal wieder 2, 3 Monate alleine ist. Und das fiel ihm wirklich sehr, sehr schwer. Also wir hatten bis vor 3 Jahren eine Beziehung, wo ich immer 3 Monate ausreisen musste wegen Visum. Und jetzt hatten wir endlich, ich bin ja auch erst seit einem Monat Permanent Resident. Also das kam ja auch noch dazu. Und jetzt hatten wir uns einfach auf ein ruhigeres Leben gefreut und dann kam das jetzt halt dazwischen. Also er hat natürlich, unterstützt er mich unwahrscheinlich jetzt mit allem, aber gefreut hat er sich natürlich nicht. Also wir waren auch gerade am Plan für einen kleinen Urlaub in Shark Bay. Einfach ein paar Tage raus wieder. Und dann, ja, auf einmal machen wir eine totale Kehrtwendung. Aber das ist dann halt so.
SBS Radio am Mittwochabend mit einem Gesprächsgast, Bianca Martini. Du bist jetzt also in Deutschland, aber zuvor musstest du natürlich einen Flug buchen. Wie schwierig war das?
Das war gar nicht so schwer, muss ich sagen. Also da hatte ich über einen Freund, der ist zurückgekommen von Deutschland nach Australien, der hatte mir dann so ein Reisebüro in Perth gegeben und die waren unwahrscheinlich gut. Also selber hätte ich nichts buchen können. Ich habe ja auch dann bei Singapur und Emirates und so angerufen. Die hatten eigentlich fast gar nichts mehr und dann mit dem Umbuchen und so wäre es ja auch schwierig gewesen. Deswegen habe ich das über dieses Reisebüro gemacht und das war dann im Endeffekt gar nicht mal so schlimm. Also klar, es ist teuer, aber die haben zumindest noch was gefunden, was, naja, jetzt nicht 4, 5 Monate in der weit, weit weg liegt. Also die hatten dann einen Flug am 6. Oktober jetzt, wenn er denn geht. Aber bis jetzt scheint das ja mit Singapur ganz gut hinzuhauen. Also
Ja,
drücken wir
und
mal die
der
Daumen.
Hinflug nach Frankfurt, nehme ich an, war kein Problem.
War überhaupt kein Problem. Also das größte Problem war noch, und das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht, man muss ja da diesen PCR-Test vorweisen, ne, diesen negativen. Und in Bunbury, ich hatte dann schon einen gemacht am Freitag, weil die Frau mir sagte, die dauern momentan mehr als 48 Stunden, bis das Ergebnis kommt. Und dann dachte ich, ja, naja, okay, dann mache ich den am Freitag, dann habe ich den zumindest am Samstag zum, oder am Sonntag zum Einchecken. Und dann muss ich halt am Samstag oder Sonntag noch einen machen, dass ich einen gültigen habe für die Einreise in Deutschland. Und die hatten zu am Wochenende. Die machen am Wochenende keine Reisetests. Und überhaupt keine Covid-Tests. Das hat mich total umgehauen. Also, und selbst im Perth hat keine, da war keiner offen, der so Reisetests macht. Also das fand ich, ja, irgendwie Corona hat am Wochenende Wochenende. Das hat mich total umgehauen. Also das war das Schwierigste noch. Der Flug selber, das war total, wenn man einmal am Flughafen war, da war das wirklich sehr, sehr relaxed, muss ich sagen. Also jeder war unwahrscheinlich freundlich. Wir haben ja auch nicht so viel zu tun, sind ja nur 20 Hanseln oder so, die da fliegen. Also das war sehr, sehr entspannt, muss ich sagen.
Und selbst in der Economy kannst du dich da hinlegen, nehme ich an, im Moment.
Ja, also ich hatte, ja, also auf dem Flug von Perth nach Singapur waren ungefähr 5 Reihen frei, vorne und hinten. Und halt die Mitte von dem Flugzeug war komplett leer. Also es waren wirklich 20 Leute auf dem Flug. Und dann Singapur nach Frankfurt, das war ein bisschen voller, aber wenn das 50 Leute, 60 Leute waren, waren das viel. Also da hatte man auch wieder eine totale Reihe für sich selber.
Und hast du schon eine Ahnung, der Rückflug dann im Oktober?
Ja, am 6. Oktober, also mehr als Daumen drücken kann man da nicht. Wenn die Flight Caps so lassen, sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Das Problem ist halt jetzt, ne, mit Sydney und Melbourne passen die da die Flight Caps an, bezahlen dann Leute mehr für den Flug, um überhaupt wieder reinzukommen. Und ich kann ja im Endeffekt nirgendwo anders hinfliegen. Also Sydney und Melbourne fallen für mich heraus, weil dann komme ich ja nie wieder in den Westen, weil Mark McGowan ja alles zumacht. Adelaide würde vielleicht dann noch gehen, wenn es da ruhig bleibt, aber und Perth nimmt halt nur 250 pro Woche, also das ist schon zittern. Aber also bis jetzt habe ich wirklich nur Gutes gehört über Singapur, dass die halt wirklich nicht überbuchen und halt wirklich nur die Leute auf die Flüge setzen, wo sie Kapazitäten für haben. Aber halt, wenn sie die Flight Caps anpassen, dann können die ja auch nichts mehr ändern. Also es ist wahrscheinlich eine Zitterpartie bis zum Ende.
Okay, aber erzähl uns vielleicht zuerst noch, ja, die Ankunft in Deutschland. Wie hat deine Familie reagiert?
Ja, die waren total happy. Also ich hatte das Glück, dass eine richtig gute Freundin von mir, die hatte da gerade 2 Tage frei, die hat mich abgeholt in Frankfurt und hat mich dann nach Hause gefahren. Und meine Mutter, die war natürlich, also Freudentränen und wirklich Emotionen pur, weil sie ja auch mitgezittert hat, dass ich überhaupt kommen kann. Und es ist ja einfach auch wichtig. Und für sie war es einfach auch ein wahnsinniger Stress, dann mich im Ausland zu haben und das alleine zu kämpfen hier mit meinem Vater. Deswegen, das war für sie wahrscheinlich echt, ja, das Beste, was ihr passieren konnte in dem Moment. Und mein Vater, also, ne, also wir wissen ja alle, wie teuer solche Flüge momentan sind, aber wenn man dann in diesen Raum kommt und dann macht die Augen auf und schaut einen an und lächelt und das kann man nicht mit Geld bezahlen. Also das schon alleine das war es wert. Und er hat ja seitdem auch so eine unwahrscheinliche Heilungskurve gehabt. Also ja, das hätte er wahrscheinlich nie so gehabt, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Von daher nimmt man dann das irgendwie alles in Kauf.
Ja, und die Hörer zu Hause sagen, oder ich höre sie schon in meinem Kopf, die sagen, frag sie doch endlich mal, wie es dem Papa geht jetzt.
Ja, also der hat unwahrscheinliches Glück gehabt. Also wirklich war, wir haben gestern auch die Aufnahmen gesehen, das CT. Und also ich bin selber Humanbiologin und habe ein bisschen eine Ahnung von Neuro. Also ich habe Neurowissenschaften dann als Master gemacht. Und ich habe die Aufnahmen gesehen und ich dachte nur so, boah, dass er das überhaupt überlebt hat. Das ist ja schon Wahnsinn. Und jetzt, er hat vollstes Gedächtnis zurück. Er hat überhaupt keine Ausfälle, gedächtnismäßig oder, ne, er kann sich normal unterhalten, er kann normal reagieren. Er hat ein paar motorische Einschränkungen, aber er ist jetzt in der Reha und da arbeiten sie da dran. Also er hat ja auch eine riesen quasi Krankheitsgeschichte schon hinter sich. Also das war ja nicht das Erste, was er jetzt hatte. Und ja, die geben echt ihr Bestes, dass er wieder, naja, so weit wie es geht, eben wieder fit wird. Aber geistig ist er voll da. Und das, ja, also das hätte uns, naja, vor 2 Wochen niemand bestätigt oder überhaupt Hoffnung gemacht. Also da war es wirklich, wenn er aufwacht, dann können sie schon zufrieden sein.
Und sprachlich?
Von daher, alles da. Also es ist wirklich alles da. Er unterhält sich fließend, er muss nicht über irgendwas nachdenken. Es ist, also das ist wirklich, die erste Woche war dann noch schleppend, das war alles noch relativ langsam und ein bisschen, naja, verzogen irgendwie. Aber das hat sich in der Woche dann auch gegeben. Also er wurde letzten Montag nochmal operiert, von der Woche. Und da dachten wir auch erst, oh mein Gott, was passiert jetzt? Warum muss er nochmal operiert werden? Aber das war nur, um nochmal ein kleines Gerinnsel wohl wegzumachen. Und die Wundheilung war wohl nicht so gut. Und da hat er dann auch nochmal kurz, ganz kurz irgendwie so ein bisschen Sprachprobleme gehabt. Aber das ist alles, also wieder alte. Er macht schon wieder Witze und also, ja, das hätte echt niemand gedacht. Es sind halt wirklich die, also wirklich nur Feinmotorik im Arm, was er jetzt noch braucht, was noch zurückkommen muss.
Die Hirnblutung, war das ein Schlaganfall oder ist er hingefallen? Oder?
Das wissen wir nicht ganz genau. Also die Ärzte, die wollen das überhaupt nicht hören. Mein Vater hatte an dem Dienstag, bevor das passiert ist, hat er seine zweite Impfung gehabt. Und ihm war dann danach nicht gut. Also schon 2-3 Tage lang hat er ein bisschen Atemnot gehabt und ihm war nicht ganz so wohl. Und dann an dem Freitagmorgen ist er wohl umgefallen. Aber ob das jetzt wirklich mit der Impfung zu tun hat oder ob er schon irgendwas hatte oder das kann keiner mehr sagen. Also es war halt nur komisch, dass er vor der Impfung total fit war, also in dem Rahmen, wie er fit sein kann. Und dann auf einmal diese Atemnot, diese Unruhe, die er auch hatte. Also meine Mutter sagte auch, er ist nie, hat sich irgendwie hingesetzt, er ist immer nur rumgelaufen und dann halt an dem Freitagmorgen umgefallen. Aber sie hat es halt nicht gesehen und dann saß er wohl dann schon wieder auf dem Boden und er hat halt ein steifes Bein, deswegen er kann auch nicht einfach so aufstehen. Und irgendwie hat er das dann nicht hingekriegt, um aufzustehen. Also da hatten sie dann noch Familie gerufen, um ihm ins Bett zu helfen. Aber er hat mit denen geredet, er hat schlüssige Antworten gegeben, deswegen hat keiner gedacht, dass er sich irgendwie den Kopf geschlagen hat oder so. Und dann ging es halt schwer bergab dann irgendwie. Also am nächsten Tag war er dann halt nicht mehr da. Und da hat meine Mutter ja dann auch einen Notarzt gerufen und die waren auch erst, also komischerweise, die haben das auch nicht erst wahrgenommen. Die haben halt eine Infusion gelegt und haben gesagt, dass eine Nebenwirkung von der Impfung hat, ein bisschen Fieber, soll einfach sich ausruhen. Und dann hat wohl der Sanitäter gesagt, nee, den nehmen wir mit, irgendwas stimmt hier nicht. Also da hatten wir noch Glück, dass die Notärztin da nicht ihren Willen gekriegt hat. Also anders hätte man, glaube ich, nicht mehr.
Das könnte also eine Hirnthrombose gewesen sein. War das AstraZeneca?
Nee, Pfizer. Das ist das BioNTech.
SBS Radio am Mittwochabend, ein letzter Gesprächsblock mit Bianca Martini aus Perth. Sie hat es geschafft, ganz kurzfristig eine Ausreisegenehmigung zu erhalten, um ihren Vater in Deutschland zu besuchen und ihm beizustehen in dieser schwierigen Zeit nach einer Hirnblutung. Du weißt, dass du enorm viel Glück hast, nicht nur dein Papa, sondern auch du, weil Tausende, Zehntausende Australier versuchen, diese Reisegenehmigung zu erhalten. Und selbst in Sterbefällen in der Familie hat man ganz große Schwierigkeiten, diese Genehmigung zu bekommen. Und wenn jemand krank ist oder vielleicht sogar nur betagt oder man möchte jemanden nur besuchen oder zum 90. Geburtstag vorbeischauen, praktisch null Chance.
Ja, das geht überhaupt nicht. Also es muss wirklich jemand so halb im Sterben liegen oder im Sterben liegen. Also mir ist das auch vollkommen bewusst, dass ich da unwahrscheinlich Glück hatte.
Ja, was denkst du darüber? Über die australische Politik, dass die Australier nicht raus dürfen oder nur unter ganz, ganz extremen also es gibt Exemptions, Ausnahmen. Und es ist sehr schwierig, sie zu bekommen.
Also ich finde es wahnsinnig schwierig, um damit umzugehen momentan. Also gerade so diese Compassionate-Sachen, ich verstehe ja, warum sie es machen. Um das dann so schwierig zu machen für Leute, um wirklich auszureisen. Also wenn man sich überlegt, dass ich eine Woche eher schon geflogen wäre unter normalen Umständen. Das hat ja eine ganze Woche gedauert, bis ich überhaupt reisen konnte. Das ist schwierig. Also das ist wirklich, ja, ich finde es wirklich schwer, damit umzugehen. Also da müssen sie sich irgendwie langfristig dann doch irgendwas überlegen. Dass das nicht mehr so, also ich meine klar, dass man nicht in Urlaub fliegen kann, verstehen, aber halt seine Eltern oder seine sterbenden Verwandten dann zu sehen und da noch so ein Stress dann da noch zu haben, das ist wirklich, ja, also es ist wirklich schwer, um damit umzugehen.
Ja, was sagen deine Eltern und Freunde in Deutschland? Was halten die davon?
Eigentlich das Gleiche.
Naja, menschenunwürdig, weiß ich nicht, ob das wirklich das richtige Wort ist, aber in solchen Fällen irgendwie dann doch schon. Also, dass man wirklich so, also ich verstehe es für, und die verstehen es ja auch für Urlaubsreisen und so, aber wenn jetzt wirklich jemand im Sterben liegt oder ich hatte jetzt auch jemanden, also ich habe auch lange in Holland gewohnt und bin in so einer holländischen Gruppe und das Mädel konnte nicht reisen. Also ihr Vater ist jetzt auch verstorben und dann denkt man, man kann doch eigentlich den Leuten nicht das Recht nehmen, sich zu verabschieden. Und das sehen meine Eltern eigentlich genauso. Also, und meine Freunde ja auch, also die verstehen das auch alle nicht. Als ich dann gesagt habe, dass ich diese Ausreisegenehmigung brauche, das, wie Ausreisegenehmigung? Kannst du nicht einfach kommen, du hast doch jetzt dein Visum. Ja, nee, geht nicht, Grenzen sind zu. Also, die verstehen das halt alle irgendwie nicht.
Ja, und die Grenzen sind nun seit 17 Monaten zu, nicht wahr? Also seit Mitte März 2020. Vielleicht hat es ja auch mit den Impfdosen zu tun, die in Australien verabreicht oder eben nicht verabreicht wurden. Im Gegensatz vielleicht zu Deutschland. Deutschland 100 Millionen verabreichte Dosen inzwischen. Damit sind nun 50 Millionen fast Menschen oder 59% der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Und dann 50 Millionen, das sind dann 64%, haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Zum Vergleich, in Australien liegen die Ziffern weit, weit weniger hoch. 24% sind vollständig geimpft inzwischen und immerhin 42% haben die erste Impfdosis erhalten. Meinst du, dass das mitspielt, dass Australien einfach derart in Verzug ist, dass es diese halt wirklich harte Politik fahren muss?
Auf der einen Seite ja, aber dann sagen sie ja auch, also man hört das ja jetzt auch ganz oft, dann haben sie zwar diesen 4-Schritte-Plan, aber dann selbst bei 80% sagen sie ja noch, ja, Lockdowns werden die Regel bleiben und ob dann jetzt die Grenzen aufgehen bei 80%, das wissen wir eigentlich auch noch nicht so richtig. Also die wollen sich ja doch nicht so richtig festlegen. Und mir fällt es auch wirklich sehr, sehr schwer, muss ich sagen, diese ganze Impfpolitik. Oder quasi die Medien, die dieses AstraZeneca so unglaublich schlecht machen, dass ja das keiner mehr will. Obwohl Pfizer ja ungefähr, naja, die gleichen Nebenwirkungen, aber die haben auch ganz schön schlimme Nebenwirkungen. Also da war ja überhaupt auch, ne, da war ja irgendwie eine Studie mal, dass Leute ganz oft dann eine Herzmuskelentzündung bekommen haben von dem Pfizer. Das ist nirgendwo bekannt in Australien. Also das finde ich so schwierig, dass diese Impfpolitik einfach so unglaublich schlecht ist. Also, dass man das nicht richtig vermarkten kann, dass das eigentlich, also ich sehe das als den einzigen Weg aus dieser ganzen Misere. Wir werden nicht mehr Corona-frei, wir müssen einfach auch damit leben und damit lernen zu leben und dann eben wie so eine Grippe halt die Mutationen vorhersagen und dann Grippeimpfungen dafür machen oder halt dann die Corona-Auffrischung. Ob wir das jetzt schön finden oder nicht, aber. Also ich glaube nicht, dass sie, sehen wir ja jetzt auch in Sydney, das funktioniert ja nicht mit dieser Zero-Corona-Politik. Hat ja eine Weile funktioniert, war ja auch ganz schön. Aber ich weiß nicht, ob die das wieder in den Griff kriegen da. Und deswegen, also ich würde viel mehr auf Aufklärung auch setzen, dass die Leute sich impfen lassen.
Ja, also bist du geimpft? Also
das finde ich auch erstaunt. Ich bin geimpft. Also das, da muss ich sagen, hatte ich wahnsinnig Glück. Der Marc Bingerman hat ja im Juni oder so, hat er für die 30-Pluser das aufgemacht. Ich bin selber 38. Und als ich das gehört habe, konnte ich das gar nicht glauben. Also ich die ersten Nachrichten dachte ich, ja, das muss ein Versprecher sein. Das sind bestimmt 40-plus. Und dann kam das nochmal und dann habe ich meinen Termin gemacht und habe dann, naja, er wurde ja dafür kritisiert und hat das ja auch wieder rückgängig gemacht, aber hat eben die Buchungen, die da waren, hat er ja gelassen. Und ich war wirklich, ich hatte meine zweite Dosis an dem Tag, als das mit meinem Vater passiert ist. Also ich war quasi noch nicht vollständig geimpft, als ich geflogen bin, aber jetzt mittlerweile schon. Also für mich war das auch überhaupt keine Frage.
Inzwischen bist du also in Deutschland und dein Rückflug ist im Oktober. Hoffentlich klappt es mit dem Rückflug, aber in der Zwischenzeit genießt deine Zeit in Deutschland. Ist es ein schöner Spätsommer oder wie schaut es aus?
Nein, also es ist wirklich, es regnet, es ist kalt, es ist windig. Also wir hatten einen schönen Tag jetzt am Sonntag und wir hatten ein paar schöne Abende, aber ein richtig schöner Spätsommer wird das wahrscheinlich nicht mehr. Aber... Also ich meine, ich bin ja sowieso sehr, sehr sportlich. Ich habe mir jetzt ein Mountainbike gekauft und fahre dann halt im Thüringer Wald am Morgen, weil da ist mein Vater ja mittlerweile beschäftigt mit der Reha. Und jetzt habe ich auch schon ein paar Mal meine Routen so geplant, dass ich ihn besuchen konnte. Er ist halt hier 30 Kilometer von Gotha in Bad Tabert, ist er zur Reha. Und das ist dann auch immer schön, wenn man da kurz vorbeifährt und dann kann man mit ihm da, naja, eine halbe Stunde sitzen, wenn es nicht regnet. Also ja, genießen tue ich schon. Es ist Glück im Unglück, also man vermisst ja zu Hause dann schon irgendwie, aber wir haben uns halt damit abgefunden, dass es dieses Jahr nichts mehr wird. Und jetzt dadurch, dass es ihm ja auch so wahnsinnig gut geht und er sich so wahnsinnig erholt, hat man eben auch jetzt dieses, naja, Ausatmen und okay, das ist halt jetzt so, wie es ist, aber ich genieße es jetzt als, also muss ich sagen, wirklich, sollte vielleicht die Einwanderungsbehörde nicht hören, aber ja, also ich bin klar wäre ich jetzt auch lieber bei meinem Partner und meinen Freunden und meinem Hund und ne, meine Arbeit, aber das ist jetzt halt so, wie es ist und ich muss sagen, ich genieße es auch wirklich. Also dafür, dass die so viel Regen hatten, ist es halt alles schön grün und sieht halt wirklich echt schön aus hier momentan. Das genieße ich wirklich.
Ja, und für Leute, die jetzt zugehört haben und die es dir gleich tun möchten, was ist so der wichtigste Tipp, wenn man diese Ausreisegenehmigung beantragt? Worauf muss man achten?
Also für mich war es wirklich das Arztschreiben, dass es wirklich, naja, faktisch ist und nicht übertrieben, aber auch nicht untertrieben. Also wirklich, als die Ärzte das Schreiben gemacht haben, lag er ja im Koma, war er ja intubiert und da wussten sie wirklich nicht, ob er es überlebt. Das war das Wichtigste für mich dann für diese Compassionate Grounds, dann eben zu sagen, ja, sie darf. Und ich glaube, mein Vorteil war wirklich, dass ich Einzelkind bin, dass meine Mutter selber nicht Auto fahren kann. Die ist ja dann quasi auf mich auch jetzt momentan angewiesen. Und einfach wie mit allen Visa-Sachen macht es deutlich. Also kein Wischiwaschi, sondern wirklich gliedert das gut durch, macht eine Übersicht von den Beweisen, auch die man hat, beschriftet die gut, erklärt die gut und wirklich den Nachdruck auf, warum will man da hin? Also das, gut, bei mir war das jetzt nicht das Problem. Aber ne, es gibt ja auch viele, die jetzt mittlerweile sagen, ja, ich brauche das für meine mentale Gesundheit, dass ich nach Hause kann. Und dann, ja, den Nachdruck einfach drauf, dass es demjenigen dann nicht gut geht, wenn er das nicht kriegt. Mit allen Nachteilen, die dann dazu kommen. Also finanziell ist das ja wirklich kein Witz. Mit den ganzen Flügen und so. Ja. Macht man ja nicht nur eben mal, aber wirklich gut gliedern. Und ich glaube, da haben wir Deutschen sowieso einen Vorteil. Also wir sind ja sehr organisiert, in wie wir unsere Sachen aufbauen. Ich glaube, da da hat in dem Sinne eigentlich keiner wirklich ein Problem, wenn man das wirklich gut beschreibt und gut gliedert.
Ja, und dass deine Mutti nicht Auto fährt, musstest du das beweisen?
Nein, hätte ich auch nicht gekonnt, weil sie hat zwar einen Führerschein, aber sie fährt halt nicht. Deswegen, ich hätte das nicht wirklich beweisen können, aber wir hatten genug andere, glaube ich, gute Gründe, dass sie das gar nicht mehr sehen wollten. Das hatte ich mir nämlich auch schon überlegt, wie ich das beweisen soll, dass sie nicht fährt. Aber kann man ja irgendwie dann gar nicht.
Ja, eine eidesstattliche Bescheinigung vielleicht der Polizei.
Ja, sowas irgendwie, aber dann hätte das ja auch wieder noch länger gedauert. Und ich weiß nicht, also ich muss ehrlich sagen, dass ich an dem Donnerstag schon fast am Aufgeben war. Also ich hatte das dann Mittwoch früh beantragt. Und dann hatte ich Donnerstagnachmittag immer noch nichts gehört. Und dann wusste ich ja schon, dass ich Freitag und Samstag gar nicht mehr fliegen kann. Und dann war ich wirklich für ein paar Minuten wirklich am Boden zerstört. Und das dauert alles so lange, wenn man doch einfach nur hin will. Deswegen, ich hatte auch Angst, dass sie das irgendwie sehen wollen. Aber zum Glück haben sie es einfach, naja, einfach, ich habe es in dem Brief geschrieben, zum Glück haben sie es so hingenommen. Also, das war der große Vorteil.
Ja. Bianca Martini, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.